Die Upanishaden, Katha Upanishad, eine Zusammenfassung des Seminars von Eberhard Bär, Zusammenfassung und gelesen von Elvira Müllers, Datum 17. bis 19. Juni 2017. Teil 2. Pranayama. Pranayama ist die alles durchdringende Lebensenergie, die Lebenskraft, die alles umfasst, alle Energien des Universums. Pranayama gibt mir ein gutes Gefühl. Ich gehe mit diesem Gefühl in die Welt. Im Unterschied, ich gehe in die Welt und suche das gute Gefühl. Pranayama bedeutet Atemregelung. Die Übung der Atemregelung, dadurch fahre ich herunter. Den Fokus lege ich auf Klarheit. Im Zustand der Unklarheit, der Verwirrung, mache ich Fehler. Ärger macht mich unklar. Dann lieber warten. Beispiel Siddhartha. Denken, warten, fasten. Die einfachste Yoga-Übung ist die Achtsamkeit zum Atem bringen. Dadurch wird das Denken neutralisiert. Natichekar lehnt das Angebot des Todesgottes ab. Was ist das Geheimnis des Todes? Die Antwort ist nicht die, die der Schüler erwartet, wie auch in vielen anderen Weisheitsgeschichten. Daher kann ich meine eigene Lehre daraus ziehen, denn in der Regel blockiere ich, wenn eine Antwort anders ausfällt, als von mir erwartet. In der Upanishad steht erstens die Frage und zweitens die Lehre. Viveka ist die Unterscheidungsfähigkeit. Wir lernen zwei neue Begriffe. A, die immer wiederkehrende Freude oder die Freude des Atman. Und B, Genuss von den Sinnen angetrieben, die Sinnesfreuden. Die Suche nach dem Natürlichsten, dem guten Gefühl. Ich suche ständig unbewusst nach dem guten Gefühl in mir. Ich habe Verlangen. Ich renne üblicherweise dem Genuss hinterher. Wenn mein Verlangen befriedigt ist, bin ich für einige Minuten wunschlos. Es ist der Moment, in dem ich keine Wünsche mehr habe. Durch jede Erfüllung gerate ich in die Wunschlosigkeit. Ich suche Genuss an Menschen, Objekten und anderen Dingen. Ich suche nach dem, was ich aufgrund eigener Konditionierung am meisten mag. Aber wunschlos sein, das will ich nicht. Preyas. Ist das, was man häufig aufgrund eigener Konditionierung gern mag. Das Angenehme. Und B, ist das, was dem wirklichen Wohlergehen förderlich ist, die Freude des Atman. Wir halten auseinander. Die Freude des Atman, sie bleibt für immer. Oder aber entscheiden wir uns für den vorübergehenden Genuss? Üblicherweise renne ich diesem hinterher. Ich habe Verlangen. Wenn dieses befriedigt ist, bin ich für einige Minuten wunschlos. Wunschlos zu sein ist der Moment, wo ich nichts will, keine Wünsche mehr habe. Die Antwort auf diese Frage ist daher ein Appell an unsere Unterscheidungskraft. Eberhard gibt ein Beispiel. Wüste, Durst als leidvoller Zustand. Wird der Durst endlich gelöscht, entsteht Wunschlosigkeit. Was prägt sich ein? Der Genuss, das Wasser, das durch die Kehle rinnt. In diesem Moment bin ich ruhig, ich bin wach. Ich habe eine angenehme Erinnerung an diesen Zustand. Ich schätze diese Essenz. Wunschloses Trinken gehört dem Atman an. Wie erfährst du, was das Schöne ist? Gibt es einen Menschen, der mir immer ein gutes Gefühl gibt? Auch Schokolade und ein guter Platz oder das Paradies können in mir ein Gefühl von Langeweile entstehen lassen. Denn das Glück der äußeren Welt hat nichts mit mir zu tun. Das Angenehme kommt nicht von mir. Es erweckt jedoch etwas in mir. Verliebtsein zum Beispiel erweckt das Potenzial in mir. Das Potenzial habe ich in mir nur angezapft. Yoga sagt, zapfe dein Potenzial direkt an und ohne äußeren Grund. Warum will ich immer wieder neue Dinge sehen? Das wunderschöne Tal vom Berg hinunter. Ich komme über den Hügel. Ich halte den Atem an. Kumbhaka. Oh, ist das schön. Der Moment ist schön, aber am Montag muss ich wieder zu Hause sein. Das Betrachten oder die Betrachtung sind Prozesse. Ich verliere mich als Person. Fragen, was passiert in meinem schönsten Moment? Wo war ich da? Ich war abwesend. Ich verliere mich. Die Person, die alles runterdrückt, verliert sich. Ich liebe das. Doch, was ist meine größte Angst? Mich zu verlieren. Auf der anderen Seite liebe ich es, mich zu verlieren. Das ist ein Fehler im Programm. Ich lenke mich ab, gehe ins Kino oder in die Berge. Alles ist Ablenkung. Warum gehe ich ins Kino? Wie schnell wird mir langweilig? Auch die schönste Umgebung wird irgendwann genug sein. Bei allem, was ich tue, bei jedem Genuss, kommt irgendwann der Sättigungsgenuss. Das nutzt auch die Werbung, nur keine Langeweile. Es bedeutet immer mehr Aufwand an Energie, immer wieder ein neuer Genuss. Yoga und Meditation lassen mich friedlich, wach und ganz ruhig werden. Ich platze vor Klarheit. Das gibt es nicht. Wache Ruhe und Klarheit haben keinen Sättigungspunkt. Warum? Mit dem, was ich jetzt erlebe, begebe ich mich direkt dorthin. Ich benutze keine Sinne. Es geht immer weiter und weiter. Steigende Sensibilität durch Yoga. Sensibilität an sich ist gut, aber durch die Yoga-Praxis kommt mehr rein. Die Kundalini-Erwachung funktioniert. Buddha reagierte auf nichts, mich jedoch erschlägt es. Daher führt es zu psychischen und physischen Problemen. Durch Yoga wirst du sensibler, aber die alten Reaktionen bleiben noch. Wenn ich jedoch lerne zuzuschauen, ist es okay. Wenn ich aber reagiere, kann es zur Psychose führen. Menschen unter Drogen und Psychosen stehen unter Vollstrom. Sie sind unheimlich sensibel. Sie laufen auf Hochdruck, Speed, Strom. Sie können nicht mehr entspannen. Die Wachheit. Das Wichtigste ist die Wachheit des Geistes. Je höher die Wachheit, desto weniger haben die Vrittis Kraft, mich mitzureißen. Die Vrittis sind die Bewegungen des Geistes. wie Gedankenwellen, Erinnerungen, Träume, alle unsere Gemütsbewegungen. Für uns ist Verlust immer negativ. Verlieren bedeutet, ich bewege mich hin zu meinem ursprünglichsten, dem natürlichsten. Ich sehne mich zum Natürlichen. Man kann es aber nicht machen. Es gibt Handlungen, Modelle und Konzepte, die uns schwächen. Die Modelle und Weisheitstexte des Yoga jedoch sprechen mich an. Sie sehen mich als bewussten Menschen, als ein bewusstes Wesen. Das Denken findet nur statt, wenn Denken angesagt ist. Was ich unbewusst suche, ist die Suche nach dem natürlichsten, dem guten Gefühl. Dies ist erschreckend einfach. Wir nehmen den Stecker raus, den Strom raus. Den Stecker nehmen wir nur herein, wenn es notwendig ist. Ist bei mir der Strom immer da? Mit zunehmender Klarheit wird mein Vertrauen zum Lehrer immer weniger. Klarheit im Yoga. Wenn ich mich innerlich verliere, dann läuft es im Außen am besten. Geduldig und freudig und freundlich mit mir selbst, zu sich selbst sein. Das ist sehr wichtig. Ich erinnere mich immer wieder an die Klarheit. Ich lerne, mich nicht mehr einzumischen, die Dinge geschehen zu lassen. Es ist Entspannung. Ein Beispiel. Wir handeln im Außen, doch gefühlsmäßig ist keine Handlung da. Der Tag ist gut gelaufen. Auch die Bhagavad Gita nimmt dazu Bezug. Äußere Handlung, aber innerer Rückzug und Handlung geschieht. Wenn ich mich innerlich verliere, dann läuft es im Außen am besten. Zum Beispiel bei der Gartenarbeit, beim Tanzen und anderen Dingen. Yama. Wir hängen alle an der Welt, grobstofflich wie feinstofflich. Wenn du irgendwo festhängst, lass los. Körperliche Anspannungen können wir in der Therapie erkennen. Doch, denn erst durch die Abwesenheit des Festhaltens nach einem rein körperlichen Loslassens bekomme ich zum Beispiel die Erkenntnis, dass ich festgehalten habe. Das Ego will festhalten, zusammenziehen und klein machen. Es ist ein Phänomen. Es hält fest, macht sich selber klein. Wir unterscheiden. Erstens die Selbstverwirklichung. Zweitens die Selbstentfremdung von der eigenen wahren Natur. Maya. Maya kann man nicht übersetzen, weil es eben Maya ist. Es ist ein Phänomen und nicht einfach zu durchschauen. Maya hat zwei Aspekte, an denen das Entfremden stattfindet. Erstens der verhüllende Aspekt und zweitens der projizierende Aspekt. Ein Beispiel dazu ist die Geschichte mit der Schlange aus dem Vedanta. Ein Abendspaziergang durch Lichtverhältnisse bekommt der Mensch eine Phobie von der Schlange. Zitat dazu: Führe mich von der Dunkelheit ins Licht. Im klaren Licht ist die Schlange keine Schlange, sondern ein Seil, das sich im Wind bewegte. Die Schlange jedoch existierte nicht wirklich. In der Projektion war die Schlange eine gefährliche Schlange. Es gibt viele Methoden, mit der Schlange umzugehen. Es geht nicht darum, damit umzugehen und zu akzeptieren, sondern um die Erkenntnis, sich darauf einzulassen. Viveka. unterscheiden. Die subjektive Wahrnehmung ist unwirklich. Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Angst ist die treibende Kraft bei allem. Die grundlegende Ängstlichkeit in uns ist die treibende Kraft bei allem. Erstens, wirklich ist, was weder kommt, noch geht, noch existiert. Zweitens, unwirklich, was kommt und geht und nur in Abhängigkeit zu anderen existiert. Bewusstsein. Das Bewusstsein ist wie der Raum. Es findet keine Bewegung statt. Der Geist ist immer in Bewegung. Bewegung ist immer Dynamik. Es gibt nur einen Raum und alles geschieht in diesem Raum. Der Raum gibt mir Platz. Der Raum ist völlig unberührt von den Bewegungen, die entstehen können. Er ist die reine Existenz, das reine Sat. Das Bewusstsein ist die Hardware. Chittavritti ist die Software. Chitta ist unser Gedächtnisspeicher, unser Bewusstsein. Wir haben drei Bewusstseinszustände: Wachheit, Traum und Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist für die Upanishaden der wichtigste Aspekt, denn er ist Ananda, ein problemfreier Zustand. Von dort her kommt die ganze Energie. Aber dieser Zustand beinhaltet keine Wachheit, sondern er ist dumpf. Ideen jedoch brauchen Existenz, Klarheit. Wir sehen das, was ist, und die Ideen darüber. Der ideale Zustand ist ein wacher Tiefschlaf, so ruhig wie im Tiefschlaf und hellwach. Egal. Grundsätzlich geht es um die Unterscheidung von Wirklichem und Unwirklichem. Nur darum geht es. Beispiel: egal. A. Egal aus Weisheit. Was ich tue, ist vollkommen egal. B. Egal aus Ablehnung. Dies ist die größte Sünde. Dir darf nichts egal sein. Man hat es uns beigebracht. Wir können immer noch besser sein. Wir optimieren uns. Unser Leben leben wir als Management. In Indien bilden die vier Ashramas, die vier Lebensabschnitte des Menschen in bestimmten Altersklassen, also die Unterteilung des Lebens in Phasen. Wir sind enttäuscht und anderen geben wir die Schuld. Frage: Was hat es aber mit mir zu tun? Ein Mensch, der sich schon ausgetestet hat, befindet sich in der Phase, mehr mit sich allein sein zu können. Dieses Egal befähigt mich, in allem besser zu sein. Ich versuche, meine Effizienz herauszufinden. Ich bin spontan in der Aufgabe, die auf mich zukommt. Ich bin intuitiv, anstatt das zu tun, was andere mir sagen. Wenn ich Yoga übe, bin ich entspannter und ruhiger. Dieses Egal können wir im Sinne eines inneren Zustandes begreifen. Es bedeutet, erst in die Erfahrung gehen, dann verstehen. Nicht andersherum. Erst hinschauen, langsam die kleinen Schritte schätzen. das innere Egal anschauen, ruhiger, entspannter sein, dann handeln. Ich gehe in die Ruhe, ich identifiziere mich mit dem wahren Wesen, mit dem Bewusstsein oder meinem Bewusstsein. Im Gegensatz steht dazu das andere Egal, der vollkommene Kontrollverlust. Ich identifiziere mich mit meiner Firma. Doch Intuition kommt erst, wenn ich die Kontrolle aufgebe. Samskara. Triebe betreffen unsere persönliche Ebene, meine eigene Ebene. Vasana sind Wünsche, die ursprünglich in uns angelegt sind. Die Sprache der Psychologie ist eine Möglichkeit, mich zu betrachten. Yoga kennt eine andere Methode. Im Lebenskampf fehlt die Leichtigkeit. Eine Neurose gilt als normal. Zwanghafte Kräfte sind ein Problem. Jedoch kann ich denken. Probleme? Sie holen mich ab. Sie sind mein Blick auf die Welt. Yoga wirkt sich darauf aus. Und sie gehören zu einem Paket, werden nicht getrennt gesehen. Der Ursprung der Probleme ist Avidya, das Nichtwissen. Ja, sie holen mich ab, bringen mich zur Selbsterforschung. Der Unterschied zur Psychologie im Yoga ist es, nur beobachten und nicht therapeutisch analysieren. Fakt ist, mich stört das, da setze ich an. Ich muss nichts ändern, wenn mich nichts stört an mir. Ich sehe mich anders, anstatt als Baustelle. Baustelle ist eine Kriegssprache, auch in der Medizin. Etwas muss ausgemerzt werden. Wir lernen im Yoga, uns selbst nicht mehr als Baustelle zu sehen. Ansonsten ist es eine unendliche Geschichte, an der nur ich bis zu einem Punkt zufrieden bin. Jeder Mensch ist ab einem bestimmten Punkt unzufrieden. Eine grundlegende Spannung ist immer da in uns. Wenn sie immer da ist, bemerken wir sie nicht mehr. Daher ist es wichtig, zum Beispiel in der Körperpraxis, Speed reinbringen, anhalten, beobachten. Es bedeutet eine andere Spannung zwischen dem Jetzt und dem Idealen. Ideale, Penthouse oder Erleuchtung? Was ist besser? Ich jage mein ganzes Leben meinen Idealen hinterher. Im Yoga geht es darum, die Dunkelheit zu erkennen. Wenn ich alles habe, bin ich dann zufrieden? Ich bin dann immer noch nicht zufrieden, auch wenn sich im Außen alles zum Positiven verändert. Das Problem bist du, die Lösung bist du. Qualitäten wie Dankbarkeit und Abgeben sind natürliche Folgen von Erkenntnis. Wenn ich klar erkenne, dass ich Glück im Leben gehabt habe, dann bin ich einfach dankbar. Dann ist Dankbarkeit da. Mangelnde Dankbarkeit kommt aus der Idee, dass ich etwas geschaffen habe. Sie betreffen meine eigenen Absichten. Je mehr ich aktiv etwas unternehme, persönliche Absichten, um irgendwo hinzukommen, desto mehr komme ich vom Ziel weg. Es geht darum, immer wieder im Jetzt etwas zu durchschauen. Von einem Ziel bin ich räumlich und zeitlich weit entfernt, wo es dann später besser sein soll, als es jetzt gerade ist. Wir planen jedoch diese praktischen Ziele. Wir planen in unserem Kopf. Das gute Gefühl. Es geht immer um das gute Gefühl. Das gute Gefühl ist so wichtig. Darum fange jetzt an. Lieber das gute Gefühl im Jetzt. Lieber sage ich, ich mache das zu meinem guten Gefühl, weil ich mich damit gut fühle, weil ich mich freue. Einfachheit. Die alten Weisheitsschriften betören durch Einfachheit. Ziele irgendwo brauchen wir nicht. Die Dankbarkeit geht auf etwas anderes zurück. Wenn wir nichts machen würden, würden wir verrückt werden. Wir müssen etwas tun. Wir sind gezwungen, etwas zu tun. Wenn ich nichts tue, ist mein Ego weg. Zum Beispiel der Titel, mein Titel, meine Stellung und so weiter. Ein Zitat aus einem Dialog. Was hast du denn heute getan? Nichts. Gestern? Nichts. Das hast du gestern schon getan. Ich bin nicht fertig geworden. Die Punkte sehen und die Dankbarkeit ist da. Zum Beispiel die Kreativität. Ehrgeiz und Karriere bedeuten keine Klarheit. Wir handeln immer aus der Ruhe heraus. Wir bleiben in der Familie, im Job. Probleme der Welt. Was tue ich mit den Problemen in der Welt? Es ist kein äußeres, sondern ein inneres Problem. Die Bhagavad Gita und Yoga Vashistha weisen darauf hin. Die Geschichte ist symbolisch erschaffen. Sie findet auf einem Schlachtfeld statt. Im Vers 47 der Gita. Ich bin verwirrt, sagt Arjuna. Es ist ein inneres Problem und wird auf das Äußere projiziert. Ich kann den Syrienkrieg nicht beenden. Er verwirrt mich jedoch. Im Yoga geht es darum, das innere Problem anzugehen, die Verwirrung. Ich habe 100% die Möglichkeit, meine Verwirrung zu lösen. Wenn ich mehr und mehr sehe, dass es mein inneres Problem ist, desto mehr Zeit werde ich finden, es zu lösen, dem eine Chance zu geben, um zu sehen, dass es sich auswirkt, funktioniert. Yoga sollte aus Inspiration heraus geschehen. Aus der Disziplin entsteht dann eine Dynamik. Anstrengend dagegen ist das Werten und Analysieren. Wie sollte ein Yogi sein? Lieber beobachten und mich willentlich verlangsamen. Dann nehme ich die Anstrengung heraus. Fernsehen, in Klammern Ruhe, ist Entspanntheit mit Dumpfheit, ist Tamas. Rajas dagegen ist Wachheit. Schnelle und lebendige Aktivitäten, Hobbys zum Beispiel, lassen uns wach und präsent sein. Wach und entspannt sein ist der Zustand von Sattva, der Klarheit. Es bedeutet Bewegen und Wachsein, Aktion und Wachsein. Unsterblichkeit. Die Aussage, wenn der Körper stirbt, dann sterbe ich, ist ein Aberglaube. Der Gedanke an den Tod ist ein unangenehmer Gedanke. Wir wollen nicht darüber nachdenken. Ramana Maharshi stellte sich der Angst in Shavasana, der Leichenstellung, und da nahm er einen Selbstversuch. Ich will sehen, was passiert, wenn der Körper stirbt, und den weiteren Ablauf. Er hat gesehen, dass etwas da ist, was nicht gehen kann. Es ist der Grundton der klassischen indischen Musik. Shruti, ein klingender, schwingender Ton. Dieser ist immer da. Der Grundton wird übertönt von ich will, ich will nicht. Weil ich zu laut, zu beschäftigt bin. Wir identifizieren uns mit dem Körper. Der Ton findet überall statt. Entstehen und sterben ist ein natürlicher Vorgang. Der Intellekt ist laut, holt den Stempel raus und erklärt es als unnatürlich, weil es mir nicht in den Kram passt. Aberglaube ist ein anderes Wort für Unwissenheit. Der Körper ist ein Phänomen wie alles andere in der Natur. Warum sollte der Körper eine Ausnahme darstellen? Es gibt drei Richtungen. Verachtend, Jaina laufen nackt herum. Ihr Körper ist ein Hindernis auf dem Weg. Sie kümmern sich nicht darum. Er stört auf dem geistigen Weg. Er wird verachtet. Ablehnend oder verlangend. Der Körper ist der Tempel. Ich hänge am Körper. Neutral. Ich wohne im Körper und halte ihn gesund. Praktisch. Im Yoga arbeite ich mit Körperbewusstheit. In Unbewusstheit und mit Leichtigkeit tue ich etwas für den Körper. Genuss, das eine. Genuss ist das, wodurch man Form, Geschmack, Geruch erfährt und sexuell ist. Wir erfahren den Genuss durch das Selbst, den Atman. Kenne das eine und du kennst alles. Ich koche Essen. Ich setze den Topf auf die Flamme. Eine Karotte ist normalerweise nicht heiß. Ich sage, Karotte ist heiß. Die Quelle der Hitze sitzt in der Flamme. Ist mir die Quelle der Flamme nicht bewusst, rechne ich die Quelle der Karotte zu. Ist die Eigenschaft der Karotte etwas Schönes und Angenehmes, verliebe ich mich eventuell in sie. Dann handelt es sich um eine positive Energie. Wir unterscheiden daher positive und negative Energien. Das eine, wonach ich suche, ist das, was alles durchdringt. Hier, in diesem Beispiel, ist es die Flamme. Liebe. Liebe ist der wichtigste Aspekt im Leben. Sie fokussiert. Karma ist die emotionale Liebe. Die andere Art der Liebe in Indien ist Premal, die absichtslose und natürliche Liebe. Sie ist ein Teil von mir. Diese Liebe fließt und hat keine Richtung. In Indien wird sie als überquellendes Gefäß dargestellt. Sie ist meine Natur. Eine Blume spendet Duft. Hat sie persönliche Absichten? Die Harmonie und Stille in deinem Garten oder im Urwald ist absichtslos. Nur die Menschen sind es nicht. Für Harmonie und Natürlichkeit gibt es bei den Menschen Experten. Je unkontrollierter ich bin, desto natürlicher bin ich. Du zeigst dich jedoch immer von der Bedeutungslosigkeit in die Bedeutung. Anstatt das gute Gefühl in mir zu suchen, versuche ich es mir im Außen zu holen. Wie weit bin ich abhängig von Status, gutem Körper, Titel und so weiter? Die Identifizierung nur mit der Arbeit, dem Titel und Besitz können zum Selbstmord führen, wenn sich etwas verändert. Denn an der Identifizierung wird festgehalten. Es gibt mich nicht mehr. Es geht einem schlicht. Daher ist es wichtig, immer die Veränderung im Auge zu behalten und die Identifikation zu schwächen. Wir unterscheiden ich und mein. Beispiel: Bewusstheit über einen temporären Aufenthalt in Berlin. Ich bin Gast. Mir gehört hier nichts. Ich benutze alles, als ob es mir gehört. Es ist die Leichtigkeit als Tourist. Genieße, benutze alles, aber denke nicht, dass alles deines ist, sagte Krishna. Lad dir nichts auf. Abgeben, ergebensvoll. Wie kann ein Mensch mir gehören? Die Upanishaden sprechen darüber, dass mir nichts gehört. Wenn du anders denkst, etwas festhalten möchtest, führt es zu Problemen. Meine Familie, mein Auto, meine Arbeit. Deshalb im Retreat mit mir allein sein können. Ohne das andere bin ich, wenn ich zurückkomme, leicht, voller Leichtigkeit. Das Gegenteil dazu ist, ich muss meines immer verteidigen. Vedanta. A, wie ich das wahrnehme. B, wie ich mich selbst sehe. Wie weit wird mir der Holzweg bewusst, wenn alle Modelle, Hormone, Holzweg wegfallen? Dann ist Ruhe. Solange ich denke, bin ich auf dem Holzweg. Wir unterscheiden A, den denkenden Menschen und B, den bewussten Menschen. Warum nimmst du das, was du jetzt denkst, ernst? Lache darüber. Die Gedanken entgleiten dir wie ein nasser Fisch. Wenn du denkst, du wüsstest etwas, wird sich das ändern. Alles, was du verstehst und schlussfolgerst, nennt man Aparavidya, das relative Wissen. Was wirklich an diesem Wochenende vermittelt wird, ist das wirklich neu? Zitat: Ich kann euch nichts lehren, wir machen Satsang. Es bedeutet, Wissen zu erwecken, das bereits da ist. Es löst etwas aus, das ich irgendwie vergessen habe. Es geht darum, einen Weg für sich zu finden, wach zu bleiben. Der Vorteil durch die Ausbildung ist die Satsang-Atmosphäre. Satsang bedeutet Begegnung mit dem Guten oder dem Weisen. In der Gemeinschaft, in der Gruppe. Lebendiger Austausch ist das Beste und durch nichts zu ersetzen, um dieses Wissen wachzuhalten, ist ein Mittel der persönlichen Entwicklung. Wenn man sich über sich, über ich und sich erhebt, erschließt sich der Atman, das eigene wahre Selbst. Eine Idee. Schreibe ein Buch. Meine Geschichte. Teile das Blatt in zwei Hälften. Auf der linken Seite schreibe in normaler Ich-Form. Auf der rechten Seite schreibe in neutraler Form ohne Ich. Bei dieser Idee geht es um das Lösen des Egos, der Lösung von Ich und Mein. Denn Ich und Mein versuchen die Geschichte zu steuern. In meiner Geschichte ohne Ich und Mein wird es anstrengender. Gartenarbeit ist eine physische Anstrengung. Geistige Arbeit ist psychische Anstrengung, führt eventuell zu Schlaflosigkeit. Achtsamkeitslenkung. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit im rechten großen Zeh. Merke die Empfindungen. Je länger du mit deiner Achtsamkeit dort verweilst, desto mehr Empfindungen nimmst du wahr. Daher hast du die Möglichkeit, deine Aufmerksamkeit in verschiedene Bereiche zu lenken und Spannungen zu lösen. Frage: Kann man Knoten im Herzen lösen? Antwort: Shavasana ist die beste Möglichkeit. Frage: Was passiert genau in Shavasana? Ich war in München, in Schwabing. Die Stimme erreichte mein Ohr. Ich höre: Entspanne die Schulter. Ich: Ups, ich war mit meinen Gedanken in München. München ist eine geistige Bewegung. Ist eine Vritti, eine Geistesbewegung. Yoga-Therapie. Verweile 1,5 Stunden in Shavasana. Spüre den Atemfluss, den Prana-Fluss. Du brauchst 3 Wochen, um die ganze Technik von Pranavidya zu erlernen. Lerne durch Unterscheidungskraft wach zu bleiben. Eine einfache Übung. 5 Minuten durch den Körper gehen, ohne dass dein Geist abschweift. Prana bedeutet entspannter Körper, entspannter Intellekt. Frage: Was heißt mentale, intellektuelle Ebene? Das Ego ist eine pranische, mentale Ebene, etwas, was mich klein macht. Auf der 5-Kosha-Ebene müssen die Knoten gelöst werden. Erst dann folgt die Unsterblichkeit. Ein guter Satz zum Abschluss. Auch das wird sich ändern. Ein Tipp zur Übungspraxis. Wir gehen wach in die Stille, üben vorher eine Minute Kapalabhati, um wach in die Meditation zu gehen. Kapalabhati ist eine Atemtechnik. Ende Teil 2.